0 und 1. Sam und Flo quatschen über Digitales.
So, hallo zusammen, Folge 12, Dezember. Hallo Flo.
Hi Sam, ja, Folge 12. Schon ist ein Jahr rum. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und Anlass, mal so einen ersten kleinen Rückblick zu machen, oder?
Genau, wir dachten uns, heute machen wir mal einen kleinen Rückblick. Das bedeutet, wir quatschen ein bisschen über Digitales und zwar über die Themen, die wir dieses Jahr besprochen haben. Und das erste Thema, was wir Anfang des Jahres, Flo, gemeinsam besprochen haben, war ja ChatGPT. Das war ja richtig heiß. Anfang des Jahres ChatGPT kam raus und alle haben über AI gesprochen. Ja, also ich gebe die Frage direkt weiter an dich. Was meinst du? Ist das etwas, was nur ein Hype war Anfang des Jahres? Ist das etwas, was uns weiter begleiten wird? Wie ist deine Meinung zu ChatGPT erstmal konkret?
Also interessant ist schon, dass sich das wirklich so das ganze Jahr über gehalten hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da war sehr, 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 sehr viel Hype dabei. Allerdings ist es schon ein Thema, das uns so in der Form nicht mehr verlassen werden wird. Allerdings wird hoffentlich der Hype ein bisschen nachlassen und wir werden ein bisschen vernünftiger alle miteinander über dieses Thema generative KI sprechen. Weil KI ist ja ein weites Feld und womit wir es hier zu tun haben, ist ich mal so publicly available generative KI, also generative KI, der sich jeder in irgendeiner Form bedienen kann, wenn man sich gegebenenfalls auch einen Account holt, ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem. Das glaube ich, wird schon bleiben. Aber das wird zu so einer Selbstverständlichkeit, oder ist es zum Teil auch schon geworden, Dass es glücklicherweise den Hype-Level ein bisschen verlässt langsam.
Genau, ich finde auch, also der Hype war am Anfang sehr, sehr groß. Und ich merke das so ein bisschen wieder an meinen Kindern. Also meine Tochter ist gerade jetzt im Studium und ich merke, sie benutzt ChatGPT als etwas Selbstverständliches, so wie wir vielleicht Google benutzt haben, ja. Das heißt, so wie du gesagt hast, sehe ich auch, dass nicht nur jetzt konkret ChatGPT, natürlich auch die ganzen anderen AI-Plattformen, es tut sich ja jetzt gerade in den letzten Wochen ja auch viel, Google und so weiter. Aber ich bin dann ganz deiner Meinung, ich glaube, das wird selbstverständlich. Auf der anderen Seite hat man ja ein bisschen so mitbekommen, was so intern bei OpenAI so die letzten Wochen und Monaten so passiert ist. Es bleibt spannend und es bleibt trotzdem, finde ich, ein spooky Thema. Obwohl es selbstverständlich wird, ist diese spooky Komponente, glaube ich, immer noch drin, weil es noch nicht so richtig, sag ich mal, so etabliert ist. Es ist immer noch etwas, was sich sehr, sehr schnell entwickelt und bewegt. Deshalb bleibt es weiterhin spannend, glaube ich.
Ja, absolut. Wo es vielleicht nicht ganz so spannend ist oder zumindest nicht so spooky, war dann das Thema aus dem Februar mit den Bewerbungen. Da habe ich so das Gefühl, ja, da würden wir heute wahrscheinlich zu den exakt selben Bewertungen kommen wie im Februar.
Ja, denke auch. Du merkst, auch da wird wahrscheinlich AI irgendwann mal einspringen und entsprechend einige Bereiche übernehmen. Bleibt spannend, aber ich sehe das genauso wie du. Ist ein relevantes Thema, aber ich glaube, da ist jetzt kein Mega-Fokus drauf.
Spannend fand ich dann den März, das Thema Entmaterialisierung, weil, wenn ich mich recht erinnere, aus den Statistiken war das ja auch eins unserer meistgehörtesten Themen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das hast du besser im Auge. Aber was zumindest im unmittelbaren Feedback interessant war, also mit allen Leuten, mit denen ich im Zuge unseres Podcasts zu tun hatte in den letzten Monaten, war das eins der Themen, auf das wir immer wieder am stärksten angesprochen wurden. Also das finde ich interessant, dass das so einen Impact hatte.
Absolut. Und ich finde das jetzt gerade aktuell sehr spannend, weil ich gestern Abend auf Netflix einen Film gesehen habe. Jetzt habe ich gerade irgendwie auf die Schnelle versucht, irgendwie den Titel nochmal zusammenzubekommen. Aber das ist im Grunde genommen ein Film von dem Sam Esmaili. Das ist der diesen Hacker-Film damals gemacht hat. Ist das natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt spontan jetzt auf diese Idee komme. Aber darum geht es nämlich. Dieser Film zeigt genau das, die Welt nach einer globalen Cyberattacke. Und da merkst du wieder, wie dieses Thema Entmaterialisierung auch im Endstadium sozusagen ablaufen kann, wenn du dann plötzlich kein Navi hast, wenn du, wenn die ganzen selbstfahrenden Autos plötzlich eigenständig irgendwie durch die Gegend fahren, weil die dann irgendwie gehackt wurden und. Das heißt, das Thema bekommt dann irgendwie eine ganz andere Stellenwert. Und das fand ich auch spannend. Also ich glaube, das Thema wird uns auch noch ein bisschen länger begleiten. In unterschiedlichen
Also Formen. Da bin ich auch überzeugt von, weil dies ist vor allem, glaube ich, deswegen so ein wichtiges Thema, weil es halt wirklich eine akute, aber auch andauernde Nebenerscheinung oder eine Seitenerscheinung oder überhaupt eine Erscheinung bedingt durch die Materialisierung ist, die einen ganz starken kulturellen Einfluss auf uns hat. Und die Frage ist tatsächlich, auch wenn du das aus einer archäologischen Sicht zum Beispiel siehst, ne, also was wissen wir über frühere Kulturen? Wir wissen das, was sie als physische Sachen hinterlassen haben, die es geschafft haben, die Zeit zu überdauern. Wenn unsere Kultur möglicherweise irgendwann nichts Physisches hinterlässt. Also das ist schon nicht ganz unspannend, ja.
Da fällt mir auch wieder ein, die Kombination auch wieder zu AI. Ne? Also wenn wir AI jetzt in den nächsten Jahren noch stärker in den Vordergrund stellen, dann ist dieses Thema Entmaterialisierung auch sozusagen Thema, was unser Wissen anbetrifft. Also auch das geben wir irgendwie so ein bisschen ab. Ja? Also ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall, so wie du sagst, generell in dieser Journey Richtung Digitalisierung, wo auch immer die Reise uns hinführt, definitiv ein relevantes Thema. Dann haben wir User Experience bei Banken. Und auch da kann ich tatsächlich auf ein gerade sehr aktuelles Ereignis, nämlich heute Morgen beim Frühstück mit meinem Sohn tatsächlich
sprechen. Ja, für den hast du das Konto ja da angelegt oder wolltest es anlegen. Ja,
Genau. Das ist spannend, dass es tatsächlich heute Morgen nochmal ein Experience gab. Nämlich, er meinte, mit meiner Karte, das ist halt klassisch, weiß ja, EU hat ja festgelegt, die klassischen EC-Karten soll es nicht mehr geben, sondern nur die entsprechenden Kreditkarten. Und der hat immer noch das Problem, dass er halt überall also der ist minderjährig, aber der kann halt nirgendwo Geld abziehen, weil irgendwie alle sagen, nee, du brauchst eine EC-Karte. Und dann dachte ich, okay, blödes Thema, weil das Gesetz gibt es, die Banken geben mittlerweile keine EC-Karten mehr raus offiziell. Also das ist wieder so ein Thema, wo dann die Geschäfte draußen das Problem einfach an die Kunden weitergeben. Ja, so, nee, sie brauchen eine EC-Karte. Ja, gehst du zu deiner Bank, sagen die, nee, wir haben keine EC-Karten, wir haben nur noch Kreditkarten. Und dann dachte ich, okay, kommen wir jetzt wieder zurück zu User Experience bei Banken. Sag, okay, guck, ich schau mal, ob ich dir eine EC-Karte noch bestellen kann. So, dann gehst du wieder in diese App rein mit 17 Milliarden verschiedenen Menüführungen und drei verschiedene Apps, die im Grunde genommen von der gleichen Bank dir zur Verfügung gestellt werden. Und nirgendwo kannst du eine Karte bestellen. Also generell. Du kommst immer wieder über die Menüführung irgendwo hin, wo du dann irgendeine E-Mail schreiben musst oder irgendjemand anrufen musst. Da dachte ich, okay. Also nichts seit April hat sich da zumindest nicht viel getan, zumindest in meinem Mikrokosmos, was Banken und User Experience anbetrifft.
Wie gesagt, das war ja auch eins der Themen, wo wir insofern nicht wirklich beieinander waren, in dem Sinne, dass ich das Problem mit meiner Bank eigentlich überhaupt nicht habe. Aber ich glaube, das ist halt echt so die Frage zwischen dem Anspruch, den die Banken haben. Ist es halt so eine Internetbank oder ist es eine, die für die Leute vor Ort
da ist. Da tut sich ja auch viel. Ne?
Aber gut.
Also da tut sich jetzt gerade auch viel. Ich habe da einige Kunden, die aus dem Banksektor sind. Und also richtig für die Kunden da sein, das kriegen die klassischen Banken auch nicht mehr so richtig hin. Also auch ein spannendes Thema. Ich kann mich
nicht beschweren bei meiner.
Ja, man kann Glück haben, aber im Grunde genommen habe ich mir auch nicht nur eine Bank angeschaut. Das sind so einige Banken, die ich mir angeschaut habe.
Definitiv. Also ich habe auch, bevor ich bei der gelandet bin, vor vielen Jahren eine ziemliche Odyssee erlebt. Aber seit ich dort bin.
Ja, dann solltest du die festhalten.
Ja, das mache ich auch. Ist eine Genossenschaftsbank. Ich halte sie insofern fest, als dass ich auch Mitglied, also Genosse bin. Und Ja, da bin ich dann natürlich safe.
Ich weiß, wo du bist.
Genau. Kommen wir zum Mai. Deepfakes.
Deepfakes ist, glaube ich, so wie wir es, glaube ich, auch im Mai so ein bisschen gemeinsam diskutiert haben, soweit ich mich erinnern kann, etwas, was noch irgendwie als lustig und kreativ und vielleicht irgendwie so Inhalt für Social Media ist. Aber ich bin nach wie vor, ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn ich mir überlege, wenn AI wirklich so weiter fortschreitet, wie es vorgesehen ist, dann ist Deepfake, also ich sehe das jetzt gerade bei Google und anderen Unternehmen, die im Grunde genommen versuchen, diese typischen Avatare, die sonst immer nur 2D und irgendwie relativ plastisch waren, sozusagen zu kombinieren mit AI, ja, dass man so sozusagen Figuren oder Avatare zum Leben erweckt und dann mit dem Wissen von AI sozusagen zum Beispiel für Kundendienst verwendet oder für Beratungstätigkeiten. Das ist auf der anderen Seite, also denke ich mir so, okay, das ist eine natürliche, sag ich mal, Bewegung, dass AI ein Gesicht bekommt. Auf der anderen Seite bleibt dieses spooky und sehr, sage ich mal, gefährliche Faktor, den wir auch im Podcast besprochen haben, natürlich weiterhin bestehen, weil alles, was irgendwie technologisch gut eingesetzt werden kann, kann natürlich auch schlecht eingesetzt werden und leider wird es auch schlecht eingesetzt. Ja. Und deshalb bleibt es spannend. Ja.
Und ich würde tatsächlich sagen, dass das eins der Themen ist, wo wir damals im Mai nicht annähernd die Gefahr genug rausgearbeitet haben. Und mittlerweile würde ich das Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel und vor allem aus dem der Gefahr sehen, weil das hat wirklich großes Potenzial, ganze Gesellschaften zu zerreißen.
Gerade weil es auch momentan wirklich sehr stark im Social Media angekommen ist. Und man weiß wie Information in Social Media geteilt wird und was
für. Ja, und wie bereitwillig die Leute Dinge glauben wollen, selbst wenn sie wissen, dass es fake ist. Also, und das ist so gruselig. Also,
absolut.
Lass uns lieber auf den Juni gucken.
Vielleicht Mixed ein Reality. Thema, was wir nächstes Jahr auch nochmal in einer anderen Form nochmal aufnehmen müssen.
Das,
hoffentlich im Guten.
Ja, schauen wir mal. Genau.
Mixed Reality, genau, das hatten wir im Juni.
Mhm.
Und ich glaube, da wird sich nächstes Jahr auf jeden Fall vieles tun. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, was Mixed Reality anbetrifft, es haben sich schon bestimmte Märkte, herausgestellt, die eher fokussiert sein werden. Aber wo ich wirklich sehr spannend auf das neue Jahr schaue, ist natürlich, was Apple da mit der Vision Pro tun wird. Es tut sich ja hinter den Kulissen viel mit Entwicklern, mit Unternehmen und so, damit man irgendwelche Apps und Prototypen schafft. Und da bin ich echt gespannt. Mhm. Aber ich denke, auch das Thema wird nicht weggehen. Das wird uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr begleiten.
Ja, das wird definitiv ein Thema sein. Ich bin nur nach wie vor der Überzeugung, dass es vor allem ein branchenspezifisches oder themenspezifisches Ding ist, dass sich da auch immer mehr ausdifferenziert, dass sich seine Nischen suchen wird. Ich sehe nach wie vor nicht, dass Leute flächendeckend mit entweder Brillen rumlaufen oder einen ganzen Arbeitstag mit irgendwelchen Brillen verbringen wollen. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass auch diese Ausdifferenzierung, gerade was Augmented Reality betrifft, so ein bisschen stagniert. Da gab es vor ein paar Jahren mal einen richtigen Schwung, wo man tolle, interessante Apps gesehen hat. Und da ist irgendwie nicht mehr viel passiert seitdem. Was ich schade finde, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass gerade Augmented Reality eigentlich das Ding ist, das wirklich den breiten Markt erobern kann, anders als eben die anderen Varianten. Wir werden sehen. Also da, glaube ich, ist noch einiges am Laufen. Dann hatten wir im Juli den Ismail zu Gast.
Genau, den Easy hatten wir zu Gast. Und wenn wir hier mal sein Thema mal einfach uns anschauen, nämlich Hip-Hop-Marketing. Ich war jetzt kürzlich tatsächlich auf ein Ice Cube-Konzert nach 16 Jahren.
Ja, cool.
Fand ich halt richtig cool, übrigens auch über Easy. Also danke nochmal in diesem Wege an Easy. Und ich denke, das Thema Hip-Hop, wenn ich es vergleiche mit vor, weiß nicht, 16 oder 30 Jahren, das ist auf jeden Fall etwas, was starken Marketingwert hat. Und ich glaube, auch das wird erstmal eine Zeit lang bleiben. Und ich freue mich auf die nächste Musikbewegung. Also ich bin mittlerweile schon froh, wenn es mal was anderes und was Neueres gibt. Aber ich glaube, Hip-Hop ist gerade sehr stark, was Marketing anbetrifft.
Was haben wir
August?
Noch genau, August
haben wir das unser Thema. IT-Herausforderung in KMU. Genau, unser Thema. Und ja, sag du mal, wie siehst du das Thema, wie hat sich das Thema entwickelt letztes Jahr?
Also, was wirklich deutlich zu beobachten ist, ist, dass einfach dieses ganze Thema, diese Herausforderungen, die wir seit langem beobachten, durch diese Veränderungen, die Digitalisierung mit sich bringt, ja, Fachkräftemangel ist so ein schwieriger Begriff, aber zumindest die Problematik, gute Kräfte zu finden und zu binden, die gibt's ja definitiv. Dass das was ist, was eben auch ganz stark mittlerweile im Mittelstand ankommt und wo wir auch wirklich, glaube ich, an allen Ecken und Enden mit unserer Expertise erleben, dass da große Veränderungen stattfinden, hat natürlich auch mit dem Thema zu tun, dass eben Apple-Geräte immer mehr in der IT ankommen. Und ich meine, allein beruflich wird uns dieses Thema weiter beschäftigen. Also wie gesagt, das ist ja unser Thema.
Ja. Genau, da sind wir ja mittendrin, aber ich kann das genau bestätigen. Also letztes Jahr konnte ich zumindest in meinem Umfeld auf jeden Fall wieder feststellen, dass immer mehr kleine und mittelständige Unternehmen tatsächlich vorhaben, ihre IT zu erweitern. Und zwar zum einen aus dem Grund, was du natürlich gesagt hast, neue Talente sind es vielleicht gewohnt, mit Apple und anderen Systemen zu arbeiten. Deshalb brauchen die es auch bei ihrer Arbeit. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass die einfach jetzt auch links und rechts sehen, dass andere kleine und mittelständige Unternehmen genau das tun. Ja. Das heißt, das ist nochmal so ein Thema, ja, was macht die Konkurrenz? Oh, die sind schon weiter. Ich muss irgendwie nachlegen. Ja. Das heißt, auch das Thema ist gerade, finde ich, ja, du hast es schon gesagt, ist sowieso unser Thema. Das heißt, da sind wir zu Hause. Aber ich glaube schon, dass das Thema auf jeden Fall nächstes Jahr noch weiter und stärker wird.
Definitiv. Also ich denke, der Mittelstand hat so einen Dornröschenschlaf gehabt die letzten 4-5 Jahre, wo die Konzerne schon gemerkt haben, oh, da müssen wir was tun. Und jetzt ist es auch im Mittelstand angekommen, dass bestimmte Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie aktuell sind, sondern dass auch eine Flexibilisierung eintreten muss und so weiter und so fort. Und das sind die Dinge, die da laufen gerade. Ja. Dann
September.
Digitale Enteignung. Das war auch eine spannende Geschichte. Hatte ja so ein bisschen Berührungspunkte zur Entmaterialisierung in gewisser Weise, aber unter einem anderen Blickwinkel, nämlich im Sinne von ja, was macht man denn eigentlich mit Dingen, also mit physischen Dingen, die in irgendeiner Form eine digitale Komponente haben? Und wenn, aus welchen Gründen auch immer, diese digitale Komponente nicht mehr funktioniert, nicht mehr bedient wird, habe ich dann einfach nur noch Schrott übrig oder gibt es die Chance, irgendwas anderes draus zu machen? Ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema weniger dramatisch geworden ist. Also ich würde mal tippen, dass das etwas ist, wo wir innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall eine EU-Regulierung sehen werden, die sich dieser Fragestellung annimmt. Weil absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Priorität hat irgendwann wie dieses Thema Ladebuchsen, was jahrelang durch die EU gegangen ist und jetzt endlich dann verabschiedet wurde. Ob das gut ist oder nicht, kann man sich drüber streiten, aber es ist zumindest was passiert und ich denke, dass dieses Thema auch irgendwann entsprechend aufgegriffen wird. Es geht gar nicht anders.
Ja, absolut. Also bei dem Thema fällt mir immer ein, 4 Jahre oder 5 Jahre alte Apple Watch, die dann irgendwann nur noch in der Schublade hängt.
Ja,
und das wenn ich dann wieder vergleiche, Uhr von Opa oder Tante, die vor 20 Jahren noch funktioniert haben und heute immer noch funktionieren. Genau. Also da fällt mir wirklich die Uhr immer ein und das ist auf jeden Fall ein Thema.
Absolut. Ja. genau. Und jetzt ist das aber noch ein Produkt, das zumindest von einem Hersteller kommt, wo du weißt, es wird noch zumindest eine Weile gut versorgt. Ja, ja. Stimmt, ja. Aber irgendwelche anderen Dinge, keine Ahnung. Und ja. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wo die Autoindustrie hingeht, also wir haben nur noch rollende Computer. Also das wird ein Riesenthema, weil kann es sein, dass ich mir heute ein Automodell kaufe, das nach 15 Jahren einfach nicht mehr bedient wird, muss ich mir dann nach 15 Jahren ein neues Auto kaufen. Das durchschnittliche Auto heute, ein Elektroauto, kostet ein bisschen was über 50.000 Euro. Also kann es sein, dass ich alle 15 Jahre 50.000 Euro für ein Auto ausgeben muss. Mhm. Völliger Wahnsinn. Ne? Da bin ich mit der Bankkarte 100 besser unterwegs.
Und vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade in der Elektroauto-Schiene gerade auch ganz viele neue Hersteller dann plötzlich in den Markt eintreten. Also die man vorher gar nicht in der Autoindustrie kannte.
Ja, aus China. Du sagst, sind halt dann einfach weg. Das interessiert dann halt am europäischen Markt auch nicht so. Ah, Pech gehabt.
Ja, genau. Und teilweise habe ich das Gefühl, jetzt wirklich als Software-Engineer, wenn ich mir so diese Programme ansehe oder die Plattform ansehe, denke ich mir so, das ist echt so zusammengeschustert aus unterschiedlichen Elementen. Da ist Android drin, dann ist irgendwie doch was von denen drin und so.
Ganz gruselig.
Und ja, genau, da gerade bei so einem Auto muss man sich echt Gedanken machen.
Ja. Also da bin ich auch mal gespannt.
Das bringt uns zu Oktober.
Ja.
Im Oktober haben wir über das Thema Consumer Roboter gesprochen. Mhm.
Auch die bringen natürlich nur was, wenn sie entsprechend softwaremäßig versorgt werden. Ne?
Genau, das habe ich gerade auch gedacht. Also auch die. Ja. Also da bin ich ja, hatte ich auch in der Folge gesagt, da bin ich mir ganz sicher, dass wir nächstes Jahr mehr sehen werden über dem Staubsaugroboter hinaus. Und auch da hat ja Elon Musk jetzt wieder, glaube ich, vor 3-4 Wochen wieder ein so ein Werbevideo wieder veröffentlicht zu seinen zukünftigen Robotern, die da bei ihm im Tesla-Werk arbeiten werden. Und da ist Software ein Thema. Da ist aber auch alles andere, was wir in der Folge besprochen haben, Datenschutz, Sicherheit, gesellschaftliche Komponente.
Ja.
Auch wieder gut und schlecht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Themen, die wir vorhin auch besprochen haben. Aber ich glaube, das ist etwas, was nicht weggehen wird. Das wird kommen, genauso wie AI kommen wird. Ja. Und da müssen wir im Grunde genommen als Gesellschaft lernen oder gemeinsam besprechen, wie wir mit solchen neuen Technologien dann umgehen wollen.
Ja. Ne? Da sind wir beim November, beim letzten, weil dieses Stichwort gut und schlecht ist halt eben, wie gesagt, es kommt drauf an, was wir draus machen. Und da haben wir eigentlich ein schönes Beispiel dafür gehabt, Mensch-Maschine-Interaktion mit dem AI-Pin von Humane. Eigentlich auch wieder ein Schritt weiter in Richtung Entmaterialisierung, auch wenn es ein sehr willkommener ist in dem Fall. Also ich feier den Tag, an dem das letzte Smartphone weggeht. Aber trotzdem natürlich, also das ist der positive Teil und trotzdem natürlich dann auch wieder der Teil, wo man vorsichtig sein muss, welche Nebenwirkungen hat es in Sachen Datenschutz und so weiter und so fort. Ne? Also das ist schon ganz, ganz interessant. Und da war dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion mit dem AI-Pin von Humane ein schöner Aufhänger für den November. Und ich bin vor allem gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder gucken, wo dieser AI-Pin von Humane tatsächlich gelandet ist in Sachen Verbreitung. Ob er nur so ein Ausrufezeichen mal war oder ob er es tatsächlich schafft, sich zu verbreiten.
Da bin ich auch gespannt. Also aber was sich jetzt schon durch unseren Rückblick schon herauskristallisiert, ist, dass das Thema AI irgendwo immer wieder zurückkehrt. Ne? Also das Thema AI, das Thema Software und das Thema, sage ich mal, digitale Technologien, die uns sozusagen als Assistenten begleiten. Ob es jetzt die Roboter sind, ob es so ein AI-Pin ist. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall, ob wir jetzt das iPhone abgeben oder nicht, wir werden immer irgendein digitales Element dann entsprechend mit uns führen. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Ich finde es gut, dass die irgendwie ja, auf menschliche Interaktion setzen, AI-Pin, also die gerade bewusst das Display weglassen, damit man immer noch interagieren kann, weil das ist jetzt gerade wirklich grausam, wie es gerade auf der Welt ist. Also immer, wenn ich Bilder sehe, dann siehst du irgendwie Jugendliche, die irgendwie in einem Raum sitzen und irgendwie alle in ihren unterschiedlichen Geräten reinschauen.
Genau, also, deswegen meine ich, freue ich mich auf den Tag, also, an dem das letzte Smartphone von uns gegangen ist.
Genau, und auf der anderen Seite bin ich mir todsicher, dass dann mit den neuen Technologien dann irgendwie ihre eigenen Herausforderungen wieder kommen. Aber auch ein Thema Mensch-Maschine-Interaktion, ich glaube, dass auch das wird nicht etwas sein, was irgendwie an Relevanz verliert.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Das, ja, absolut.
Das ist etwas, womit wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten. Ich meine, wenn man sich die 80er oder 90er anschaut, da hat sich die IT und oder auch die Softwarebranche nicht viel Gedanken über das Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Auch heute noch gibt es einen Haufen Beispiele, wo sich da Entwickler und Designer wenig Gedanken machen. Also stell mal eine Seniorin vor einem Bahnfahrautomat. Also das ist regelmäßig ein Desaster. Also insofern, und es muss noch nicht mal eine Seniorin sein, ganz ehrlich, ich habe auch schon andere Leute vor Bahnautomaten versagen sehen. Insofern gibt es so viele Beispiele für schlechte Mensch-Maschine-Interaktionen. Also da wird es guten Leuten nie langweilig, definitiv nicht.
Ja, denke
absolut.
Auch. Denke auch.
Ja. Ja, knackiger Rückblick.
Das war ein knackiger Rückblick und wir haben jetzt mittlerweile Dezember und hoffen, dass euch diese Themen gefallen haben. Wir haben ja zwischendurch immer wieder gesagt, gebt uns Feedback, also weiterhin, wir sind auf LinkedIn zu kontaktieren, da könnt ihr euch könnt ihr uns frei Feedback geben, auch Themen, die irgendwie relevant sein sollten, das schauen wir uns an. Und ich freue mich, Flo, aufs nächste Jahr, weil das war ja irgendwie so ein Experiment mit dem Podcast. Das hat mir sehr gefallen und Spaß gemacht.
Oh ja, mir auch.
Und wir haben einige Zuhörer, anscheinend sind wir nicht alleine mit dem Thema und wir würden uns natürlich freuen, das weiterzuführen. Oder wir freuen uns, wir werden es auch weiterführen.
Ja, definitiv. Ja.
Genau. Genau, mit neuen Themen, vielleicht auch irgendwie mit neuen Gästen.
Genau. Und auch mit neuen Formaten. Also das können wir so einen kleinen, nicht Spoiler, aber zumindest Teaser schon mal loswerden. Wir werden ein interessantes Format zusammen mit der Volkshochschule Südost, also im Südosten von München, machen. Also da lasst euch überraschen. Und insofern, wir haben schon so den Eindruck, dass die Leute, die uns zuhören, Freude dran haben. Und umgekehrt macht es uns Freude, euch diese Themen zu servieren, immer wieder. Und zwar genau in der Kürze, dass ihr sagt, ach, ein Tick länger wäre noch schön gewesen, weil solange ihr das sagt, wissen wir, okay, passt. Und na, umgekehrt wäre natürlich blöd. Genau. Lieber geben wir nur einen Impuls.
Ja. Das ist ein Feedback, was wir oft bekommen. Ne? Dass ja, so ein bisschen länger hätte es sein können. Aber genau das ist unser Ziel, damit es nicht langweilig
wird. Selber denken.
Genau. Soll ja auch nur eine Inspiration sein für die einzelnen Themen und nicht, dass wir irgendwie als Allwissende hier irgendwelche
Gottes
Themen...
Gottes Willen. Nee, das sind wir sowieso nicht.
Genau.
Ja, bis dahin, ein frohes Fest, guten Rutsch und wir freuen uns, wenn wir euch im Januar wieder mit dem nächsten Podcast bedienen dürfen.
Ganz genau. Bleibt gesund, kommt gut rein und wir hören uns im nächsten Jahr.
Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.
Null und Eins. Sam und Flo quatschten über Digitales.